In meinem neuen Podcast werdet ihr erfahren, wie ein unehelicher Bauernsohn zu einem der berühmtesten Eroberer der Welt werden konnte, wie dann eine einzige Idee in einem eigentlichen Himmelfahrtskommando schließlich ein ganzes Weltreich zu Fall gebracht hat. Dazu gute und spannende Unterhaltung. Der Untergang der Inkas. Wir schreiben den 15. November 1532. Als die spanischen Konquistadoren unter ihrem Anführer Francisco Pizarro die Stadt Cajamarca erreichen, die in 2700 Metern Höhe an den Ausläufern der Anden gelegen und von der Hauptstadt Cusco etwa 1000 Kilometer entfernt ist, da fanden sie diese zur Überraschung vollkommen verlassen vor und richteten sich dann dort um den Marktplatz häuslich ein. Dieser heute noch existierende Platz in der Mitte von Cajamarca sollte dann einer der entscheidenden Orte der Weltgeschichte werden. Nachdem der Inka-König Atahualpa sein Lager an den gegenüberliegenden Berghängen aufgeschlagen hatte, da schickte Pizarro daraufhin seinen Bruder Hernando, einen Priester, einen Dolmetscher und seinen Hauptmann Hernández Soto aus, um den Inka-Herrscher zu einem Treffen mit ihm eben in Cajamarca einzuladen. Der Sohn der Sonne sitzt umgeben von vielen Wachen und Bediensteten auf einem goldenen Stuhl und er würdigt die Angekommenen ohne jede Gefühlsregung keines Blickes. Um nun keine Angst zu zeigen und sich auch einen solch kalten Empfang nicht gefallen zu lassen, reißen die Spanier ihre Pferde auf die Hinterfüße und lassen sie dann unmittelbar vor dem Herrscher wieder herunterkommen. Und während Atahualpa seine Nerven im Griff hat und völlig unbewegt bleibt, erschrecken einige seiner Begleiter vor diesen noch niemals zuvor gesehenen Tieren. Später erfahren die Spanier dann, dass der König diese Untertanen wegen Feigheit hatte hinrichten lassen. Der unantastbare Sohn der Sonne ist geschmeichelt, da ihm seine Späher berichtet hatten, der Anführer der Fremden sähe so aus wie ihr Hauptgott Viracocha. Und so stimmt er schließlich dem Treffen zu. Doch als er ihnen dann zur Besiegelung der Vereinbarung Maisbier aus dem mit Gold verkleideten Schädel seines von ihm zuvor getöteten jüngeren Bruders servieren lässt, da wird den Spaniern klar, dass der Sieg über diese Inkas nicht über Verhandlungen, sondern lediglich durch Kampf möglich sein würde. Und mit dieser Erkenntnis kehren sie dann wieder nach Cajamarca zurück. Kurz nach Mitternacht dann kamen zwei der am Stadtrand postierten Wächter atemlos herbeigelaufen und berichteten, was sie soeben gesehen hatten. Und Hauptmann de Soto, der schrieb in sein Tagebuch: Es ist der 15. November, es ist Nacht in Cajamarca. Angst liegt über unserem Lager. Rund um die Stadt herum, da brennen jetzt Tausende von Lagerfeuern. Es müssen wohl 40.000, 50.000 Krieger sein, die da draußen auf uns warten und uns den Rückweg versperrt haben. Und auch die größten Draufgänger bei uns, die erkennen nun, welcher Wahnsinn es doch war, mit nur knapp 200 Mann gegen Zehntausende eines solchen Riesenreiches antreten zu wollen. Wir alle wissen, dass uns nur ein Wunder retten kann, aber viele von uns zweifeln, ob wir dem Himmel überhaupt ein solches Wunder wert sind. Der morgige Tag wird unser Schicksal dann endgültig besiegeln. So oder so. Der berühmte Eroberer Francisco Pizarro, der war zu diesem Zeitpunkt bereits 54 Jahre alt. Er war der uneheliche Sohn einer Dienstmagd und eines Hauptmanns, und er hat sein Leben lang niemals lesen und schreiben gelernt. Aber er war auch 1,90 Meter groß, von kräftiger Statur, mit einer bestimmenden Adlernase und durchdringenden Augen. Er war mit Degen und Pistole einer der besten Kämpfer seiner Zeit. Und er hatte Eigenschaften, die ihn zum geborenen Anführer werden ließen. Eine achtunggebietende Stimme, großes taktisches Geschick, Durchsetzungsvermögen und auch eine unstillbare Gier nach Macht, Ruhm und Gold. Durch waghalsige Aktionen war er zum Hauptmann geworden, war dann dem Ruf nach reichen Bodenschätzen hinüber in die neue Welt nach Panama gefolgt und hatte es dort als Bürgermeister der neu gegründeten Stadt gleichen Namens zu einigem Ansehen gebracht. Aber da es dort dann keine wertvollen Bodenschätze gab, da zog Pizarro mit einer kleinen Expeditionsgruppe weiter, bis er schließlich den Pazifik und dort dann die Stadt Tumbes erreichte. Und er hörte dann vom dort freundlich gesinnten Häuptling, dass seine Stadt zum riesigen Reich der Inkas gehörte, in dem es dann weiter südlich ungeheure Mengen von Gold und Silber geben sollte. Das war genau die Nachricht, auf die Pizarro gewartet hatte. 1530 kehrte er dann nach Spanien zurück und im Königspalast, da traf er zufällig seinen entfernten Verwandten Hernán Cortés, der gerade von der Eroberung des Aztekenreiches in Mexiko zurückgekehrt war. Da der spanische König Karl V. von dessen begeisterten Berichten sehr angetan war, ernannte er danach dann Pizarro zum Gouverneur und Generalkapitän von Neukastilien, wie das Gebiet des heutigen Perus damals genannt wurde. Dann, 1531, bricht Pizarro wieder von Panama aus, mit 3 Schiffen und 200 jetzt mit Kanonen, Musketen und Armbrüsten bestens bewaffneten Soldaten auf. Und wieder geht er in Tumbes an Land, er gründet dann dort die neue Siedlung San Miguel, die erste spanische Stadt in Südamerika, und dann ziehen sie los. Sie kämpfen sich verlustreich durch Dschungel und Wüsten und ziehen schließlich schwer atmend an den Höhenzügen der ja bis zu 7000 Meter hohen Anden entlang. Keiner von ihnen weiß etwas von diesen mehr als 12 Millionen Menschen, die hier im Reich der Sonne leben. Im Gegensatz zu den Römern hatten die Inkas ihr Reich mit einer Ausdehnung von sogar mehr als 4500 Kilometern in weniger als 200 Jahren geschaffen und ihr Gebiet immer nach dem gleichen Vorgehen erweitert. Per Boten forderten sie die Unterwerfung ihrer Gegner und die Anerkennung ihrer Vorherrschaft. Und bei Annahme der Forderung, da wurden die Menschen dort dann gut behandelt und erhielten auch immer reichhaltige Geschenke. Aber bei einer Ablehnung, da wurde das betreffende Volk dann gnadenlos ausgerottet. Und auch das Straßensystem der Inkas stand dem der Römer in nichts nach. Sogar im Gegenteil, die bis zu 10 Meter breiten Straßen, wohlgemerkt ohne Pferde und ohne Räder errichtet, die winden sich in Höhen ja zwischen 2.500 und 4.500 Metern über Pässe und Schluchten hinweg und weisen eine unfassbare Länge von 16.000 Kilometern auf. Und die mit Signalhörnern ausgestatteten und in verschiedenen Kampftechniken trainierten Chasquis genannten Eilboten der Inkas, die konnten mit vielen Raststationen dazwischen wichtige Nachrichten mit ihren Quipus, den so speziell geknüpften Schnüren, die nur von den Adressaten entziffert werden konnten, in nur 6 Tagen bis zu 3000 Kilometer weit transportieren. Der Inka war als Sohn der Sonne der unumschränkte Herrscher. Ihm standen bis zu 200.000 Krieger zur Verfügung. Doch Pizarro und seine Männer, die haben Glück. Sie werden zwar ständig von den Inkas beobachtet, aber König Atahualpa steckt mitten in einem 3-jährigen mörderischen Bürgerkrieg gegen seinen eigenen Bruder Huascar. Zudem sieht er in der so lächerlich kleinen Schar der Fremden keine militärische Gefahr. Eine fatale Fehleinschätzung, wie sie später dann noch herausstellen sollte. Von einem unterworfenen Stammesanführer erfährt der Spanier, dass sich der Inka-Herrscher gerade auf dem Weg zu den Thermalquellen von Cajamarca befindet, weit entfernt von seiner schwer befestigten Hauptstadt Cusco. Und sofort beschließt er, diesen Umstand für sich und seine Soldaten zu nutzen. Und als jene so angsterfüllte Nacht in Cajamarca dann endlich zu Ende ist, da warten die Spanier aufgeregt auf das Eintreffen des Inka-Königs. Aber die Geduld der Spanier wird auf eine sehr, sehr harte Probe gestellt, da die Inkas nur sehr langsam die Berghänge herunterlaufen. Der Sohn der Sonne wird dabei Schritt für Schritt in seiner Sänfte getragen und der gesamte Weg vor ihm mit Reisigbesen frei gefegt. Und als dann Atahualpa nach 5 endlosen Stunden endlich mit seiner blau gekleideten Leibgarde und weiteren rund 6000 Kriegern unter dem Klang von Muschelhörnern auf dem Marktplatz der Stadt angekommen ist, da sind die Nerven der Konquistadoren zum Zerreißen aufs Äußerste gespannt. Pizarro weiß, sie werden nur eine Chance bekommen und hat seine Männer taktisch geschickt um den Marktplatz herum verteilt. Und der Inka, der von der einschüchternden Wirkung seiner beeindruckenden Ankunft ausgeht, der fühlt sich völlig sicher und auch überlegen. In voller Rüstung auf seinem ebenfalls gepanzerten Pferd kommt der spanische Anführer langsam heran und er und Atahualpa mustern sich sekundenlang. Dann tritt, begleitet von einem Übersetzer, der Priester Vicente Valverde auf Atahualpa zu. Er überreicht ihm eine Bibel und lässt ihn wissen, dass aus ihr das Wort Gottes zu ihm sprechen würde. Der fragt dann, ja, welcher Gott? Er hält sich die Bibel danach ans Ohr und nachdem er von dort natürlich kein Wort eines Gottes gehört hat, da schüttelt er unwillig den Kopf und wirft die Bibel verächtlich vor sich in den Staub. Genau das ist das Zeichen, auf das Pizarro gewartet hat, der sofort das Signal gibt. Die beiden Kanonen, die Armbrust- und Musketenschützen, feuern von drei Seiten in die dicht gedrängte Menge der Inkas hinein. Und von vorne greifen die mit Lanzern und Schwertern bewaffneten Reiter mit durchdringendem Geschrei die Leibwache des Inkas an. Unter diesen herrscht eine regelrechte Schockstarre, denn niemand hatte sich vorstellen können, dass dieser so unantastbare Sohn der Sonne, der noch dazu ja von mehreren tausend Kriegern umgeben war, überhaupt angegriffen werden könnte. Den stählernen Blankwaffen der Spanier hatten die Inka-Krieger mit ihren Holzkeulen, den Fellmützen und mit Kupfer besetzten Brustplatten nichts entgegenzusetzen. Und so sind innerhalb von einer halben Stunde über 2000 der völlig überrumpelten Inkas getötet worden. Und Hauptmann de Soto schrieb, Pizarro habe Atahualpa höchst selbst gefangen genommen. Und die übrigen Inkas waren in heller Aufregung und in voller Panik geflohen. Atahualpas General Ruminahui vor der Stadt, der getraute sich dann nicht mehr anzugreifen, nachdem er erfahren hatte, dass sein Herrscher gefangen genommen worden war. Und Atahualpa, der sehr schnell erkannt hatte, dass die Fremden nicht vorhatten, ihn nun auch zu töten, der wurde dann im Haus des Bürgermeisters gefangen gehalten, wo er ganz höflich wie ein Gast behandelt wurde, sogar weiter Untergebene empfangen konnte und sein Wort war auch weiterhin Gesetz. Und auf diese Weise ließ er dann von seiner Gefangenschaft aus seinen gefangenen Bruder Huascar hinrichten, um dadurch zu verhindern, dass er sich mit den Spaniern verbünden konnte. In den 8 Monaten seiner Gefangenschaft, da lernte er die spanische Sprache und Pizarros Bruder Hernando und auch Hauptmann de Soto freundeten sich mit ihm an. Um sich zu retten, gab er dann Francisco Pizarro sogar seine Schwester Sisa zur Frau, die dann mit dem Spanier 2 Kinder bekam. Und als der Herrscher die Gier der Spanier erkannte, da spielte er schließlich seinen letzten Trumpf aus. Für seine Freilassung, da bot er Pizarro an, einen Raum von etwa 8x7 Metern Größe, so hoch, wie er mit seiner Hand reichen konnte, mit Gold und zweimal auch mit Silber zu füllen. Und ein letztes Mal zeigt sich die unglaubliche Macht des Inka-Königs. Von allen Teilen des Reiches treffen wochenlang Lama- und Alpaka-Karawanen ein, die mit Gold und Silber beladen sind. Mehr als 30 Goldschmiede sind eingesetzt, um all die Gegenstände einzuschmelzen. Und dann, nach 2 Monaten, ist es geschafft. Es sind 6 Tonnen Gold und 11 Tonnen Silber, unglaublich. Und stolz zeigt Atahualpa Pizarro diese 3 randvoll gefüllten Räume, deren Wert umgerechnet heute mit unglaublichen 40 bis 50 Millionen Euro beziffert wird. Aber Pizarro, der denkt keineswegs daran, sein Versprechen einzuhalten und den Inka wieder freizulassen. ob sein nun folgendes Vorgehen nun ein schändlicher Verrat der Weltgeschichte oder eine knallhart kalkulierte Eroberungspolitik war. Darüber kann man sicher trefflich diskutieren. Wahrscheinlich war dabei beides auf irgendeine Weise zutreffen. Jedenfalls wartet Pizarro den Zeitpunkt ab, als sein Bruder Hernando und auch De Soto sich auf einer mehrtägigen Erkundungstour befinden. Dann lässt er den Inka-König in einem Schauprozess zum Tode verurteilen, der dann am Abend des 29. August auf diesem Marktplatz von Cajamarca dann auch hingerichtet wird. Er hat die Stadt bis zu seinem Tod nie mehr verlassen. Und die Nachricht vom Tod des Sohnes der Sonne, die läuft dann wie eine Schockwelle durch das ganze Land. Und etliche folgen ihrem Gottkönig in den Tod. Und dann, am 15. November 1533, da sind die spanischen Eroberer unter ihrem Anführer Francisco Pizarro dann auch noch ohne jeden Kampf in der Hauptstadt Cusco eingezogen. Das einstige, so mächtige Reich der Inkas. Das Reich der Söhne der Sonne. Es existierte nicht mehr. Übrigens, die weltberühmte Festung von Machu Picchu, die heute zu den 7 Weltwundern zählt, die ist von den Spaniern niemals entdeckt worden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.